Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und über so ein wichtiges Thema mit euch sprechen darf. Ich möchte zu Beginn mit einer Geschichte über mich anfangen. Das hat den Vorteil, dass ich mich euch nahbarer mache und ich kann gleichzeitig auch noch einen Punkt verdeutlichen, der mir wichtig ist für die Predigt. Und zwar, ich weiß nicht, ob jeder von euch Eismann oder Bofrost kennt. Das sind so Laster, so Kühllaster, die rumfahren alle paar Wochen und die Tiefkühlwaren verkaufen. Und der ist auch bei uns alle paar Wochen immer vorbeigekommen. Und meine Mutter hat es so gemacht, dass sie ihr Geld immer zurechtgelegt hat, an den Spiegel reingesteckt hat im Flur, sodass sie, wenn dann der Eismann gekommen ist, nur noch das Geld packen musste und dann war das griffbereit. Ich war 8 Jahre alt und ich bin den Flur entlang gegangen und habe das Geld gesehen. Und ich habe mir gedacht, man muss ja mitnehmen oder nehmen, was man kriegen kann. Also habe ich das Geld genommen, eingesteckt und bin hochgegangen. Soweit so gut, bis dann der Eismann geklingelt hat, meine Mutter das Geld gesucht hat und nach einer Zeit nach mir gerufen hat und mich gefragt hat, Tim, hast du das Geld weg? Und das war mir super unangenehm. Und dann habe ich das Geld geholt und ihr gegeben. Die Geschichte geht dann noch weiter, aber für den Punkt reicht es erstmal. Wieso war es mir unangenehm, dass meine Mutter mich gefragt hat, ob ich das Geld weg habe? Nicht, weil das eine Lüge war oder weil es falsch war oder weil sie mich angegriffen hat, sondern weil sie mich mit einer Wahrheit konfrontiert hat. Sie hat mich mit was konfrontiert, was mir unangenehm war. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, dass es im Wort Gottes oft genauso ist. Es sind Wahrheiten, die wir lesen und an manchen Stellen wird es uns richtig unangenehm, was Gott da sagt, aber das macht es nicht weniger wahr. Und das ist für mich wichtig bei diesem Thema und bei der Predigt heute, dass ihr das einfach im Hinterkopf behaltet. Ich möchte mir mit euch zum Thema Heiligkeit Gottes eine Bibelstelle ansehen und zwar im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich würde euch bitten, dass wenn ihr eine Bibel oder ein Smartphone dabei habt, schlagt es auf, lest mit, einfach um Überblick zu behalten und mit dabei zu sein. Das ist der 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21. Und ich möchte vorher ein paar Eckdaten mit euch durchgehen, einfach Hintergrundinformationen. Klar ist es auf jeden Fall, dass Petrus derjenige ist, der den Brief geschrieben hat. Und dieser Brief ist an mehrere Gemeinden gerichtet. An mehrere Gemeinden in Kleinasien, das war damals nördliches Türkei, also am Schwarzen Meer, die Region südlich am Schwarzen Meer, an solche Gemeinden schreibt er. Und es ist eine Zeit, in der Verfolgungen schon angefangen haben und wo Christen immer mehr erleben, dass sie unterdrückt werden und dass der Glaube etwas kostet. Und das Ziel von Petrus ist, dass er die Gläubigen ermutigen will. Er will ihnen Mut zusprechen und einfach ja, zeigen, dass sie dranbleiben sollen. Das ist der Hintergrund. Ich werde wie folgt vorgehen. Ich werde immer den Vers oder die Verse vorlesen, auf die ich Bezug nehmen möchte. Und dann fange ich an, dazu was zu sagen. Und wir fangen an mit Vers 13. Ich lese vor aus der Schlachterübersetzung. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Es fängt mit dem Darum an und deswegen möchte ich kurz sagen, vorher schreibt Petrus über das Evangelium, dass es verkündet wurde und dass die Gläubigen das Evangelium ja angenommen haben. Sie haben die Botschaft angenommen, das Evangelium. Und deswegen sagt er darum. Das heißt, das ist der Grund, warum er jetzt seine Argumentation beginnt. Ihr seid ja Gläubige, ihr gehört zu Gott. Und dann steht hier, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das war damals ein Bild dafür, dass man sich für den Kampf bereit macht. Man macht sich bereit für etwas. Und Petrus will darauf hinweisen, dass er sagt, jetzt, das was folgt, das ist sehr wichtig, Fokussiert die Art und Weise, wie ihr denkt, auf das Folgende, was ich euch jetzt sage. Macht euch bereit und haltet an dem fest in eurer Situation. Das heißt, er macht hier eine kleine Zusammenfassung in Vers 13 für die folgenden Verse, über die wir jetzt gehen werden. Er sagt, die ganze Hoffnung auf die Gnade zu setzen in der Offenbarung Jesu Christi. Und was steckt da hinten dran? Und das, darauf geht er ein in den folgenden Versen. Ich lese vor die Verse 14 bis 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wandel steht hier, so, das heißt so viel wie die Lebensweise. Das heißt, es geht ums ganze Leben, um jeden Aspekt, jeden Bereich. Es gibt nichts, was ausgeschlossen ist. Und er sagt, ihr sollt heilig leben. Und genau da kommen wir zu dem Punkt. Ich glaube, es ist fundamental wichtig zu verstehen, was es heißt, dass Gott heilig ist. Weil Petrus es hiermit begründet, ihr sollt heilig sein, weil Gott heilig ist. Und deswegen möchte ich einen kleinen Ausflug mit euch starten. Was bedeutet heilig? Was ist die Heiligkeit Gottes? Damit wir diese Stelle besser verstehen und was es für uns bedeutet. Heilig, das Wort an sich, bedeutet so viel wie abgesondert oder abgegrenzt vom Normalen zu sein. Das heißt, es gibt einen Regelfall, es gibt etwas Normales und dann gibt es etwas Abgesondertes und das ist heilig. Jetzt ist man eigentlich genauso schlau wie vorher, weil es immer noch ziemlich abstrakt und fern ist und deswegen lasst uns durchs Wort gehen und da anfangen, was das Wort zur Heiligkeit Gottes sagt. Es fängt an bei 1. Mose 1. Da lesen wir, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Und eigentlich ist das schon Grund genug zu sagen, dass er heilig ist. Aber wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, Gott schwitzt nicht, Gott muss sich nicht anstrengen. Wir lesen nichts davon, dass es zu viel wäre für Gott, sondern Gott spricht und es geschieht. Das, was Gott will, das geschehen soll, passiert in dem Moment, wo er es ausspricht. Das ist der heilige Gott. Es geht weiter. Er erschafft die Menschen, Adam und Eva. Und nach kurzer Zeit wenden sich Adam und Eva gegen Gott. Sie sagen, sie haben keine Lust auf das, was Gott vorgeschrieben hat, und sie widersetzen sich. Und schon in dem Moment ist es wichtig zu verstehen, Gott braucht die Menschen nicht. Gott ist in sich perfekt. Er braucht die Menschen nicht. Und es heißt, in dem Moment, wo Adam und Eva sich gegen Gott entscheiden, kann Gott sagen, dass er die Menschen vernichtet. Er kann einfach direkt nochmal von vorne anfangen, wenn er will. Aber er tut es nicht. Sondern er hat schon einen Plan und er verschont die Menschen und verhindert, dass die Sünde ewig lebt. Das lesen wir. Und das ist der heilige Gott. Es geht weiter damit, dass kurze Zeit später können wir lesen, in 1. Mose 6, dass alle Menschen Gott verachten und ihn hassen. Es gibt niemanden, den es irgendwie interessiert, dass es einen Schöpfer gibt, der sich für sie interessiert. Und auch an dem Punkt lesen wir, dass Gott Noah verschont, weil Noah an Gott glaubt. Aber da möchte ich einschieben, Gott ist es auch nicht Noah schuldig, das müssen wir verstehen. Das heißt, obwohl er das Recht hat, die Menschen wieder mal alle zu vernichten, sagt Gott, nein, ich habe einen Plan, ich bleibe dran. Das ist der heilige Gott. Aber auch ganz simple Eigenschaften von Gott, die das beschreiben. Gott ist kein Lügner. Wenn Gott die Möglichkeit hätte zu lügen, weil es einfacher wäre, und glaubt mir, an vielen Stellen in der Bibel wäre es, glaube ich, auch für Gott einfacher, wenn er an manchen Stellen Lügen aussprechen würde gegenüber den Menschen, da wird es irgendwie simpler werden. Macht er nie. Gott ist treu. Er gibt Versprechungen und er hält die Versprechen, egal was es ihn kostet. Er kann sich selbst gegenüber nicht untreu werden. Das ist der heilige Gott. Wer ist also der, der den Grund der Erde legte? Das ist nur einer. Wer ist der, der die Sterne an den Himmel gesetzt hat? Das ist nur einer. Wer ist der, der nicht schuldig gesprochen werden kann, der schuldig spricht? Und wer ist der, der niemandem etwas schuldig ist? Wer ist der, dem Majestät, Hoheit, Herrlichkeit und Pracht zu eigen sind. Und das ist nur einer, und das ist der heilige Gott. Und wir sind immer noch bei 1. Petrus 14, 16. Und das ist nur ein Abriss von dem, wie heilig Gott ist. Und man könnte sagen, dass das eine gute und eine schlechte Nachricht ist, dass Gott heilig ist. Einerseits lesen wir hier davon, dass Petrus die Begierden, die früheren Begierden anspricht. Und dann sagt mir doch, wie könntet ihr wissen, dass ihr Sünder seid, dass ihr sündig seid und dass ihr nicht heilig seid, wenn wir keinen heiligen Gott haben? Wenn wir keinen heiligen Gott haben, der uns einen Spiegel vorhalten kann und der uns zeigen kann, dass wir nicht heilig sind, dann sind wir verloren. Ein anderer Mensch kann uns nicht zeigen, dass wir verloren sind, der ist genauso verloren wie wir. Das ist so wichtig, dass Gott heilig ist, schon an dieser Stelle. Das führt uns zu diesem Punkt, dass wir überhaupt erkennen können, diesen Unterschied zu früher. Da waren Begierden, Erfolgslust, Karriereleiter, ob das Geld ist, einfach sich selbst zum Besten dienen. Ohne dass Gott heilig ist, können wir das nicht erkennen, dass wir nicht heilig sind. Und das ist ein Punkt, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Und da kommen wir zu einem weiteren Problem. Gott kann nur Gemeinschaft haben mit etwas, das heilig ist. Es ist für Gott nicht möglich, mit etwas Unheiligem Gemeinschaft zu haben. Das ist so, als würde man versuchen, Licht und Finsternis zu verbinden. Es funktioniert nicht. Und dieses Bild wird auch in der Bibel immer wieder benutzt. Licht kann keine Gemeinschaft mit Finsternis haben. Es hat keinen Platz. Und so ist es mit Gott. Gott kann keine Gemeinschaft mit etwas haben, was nicht heilig ist. Es ist nicht möglich. Unser Problem ist aber, dass Gott Leben ist. Und dass, wenn wir keine Gemeinschaft mit Gott haben können, wir kein Leben haben. Gott zeigt uns dann im Alten Testament schon, was es heißt, heilig zu leben. Er gibt die Gebote an die Israeliten. In 2. Mose 20 können wir die 10 Gebote lesen. Und er sagt, wenn ihr so lebt, dann könnt ihr Gemeinschaft mit mir haben, dann seid ihr Zeugnis für mich, dann seid ihr heilig. Und wir können 1400 Jahre lang beobachten, das ganze Alte Testament hindurch, es funktioniert nicht. Es ist keiner heilig, nicht einer ist heilig. Nicht einer kann diesem Standard gerecht werden, den Gott setzt, wo Gott sagt, wenn du mit mir Gemeinschaft haben willst, sollst du so leben. Niemand kriegt es hin. Und dann stellt sich doch die Frage, wieso zitiert Petrus hier aus 3. Mose, wo Gott es vorschreibt seinem Volk, dass sie heilig sein sollen, weil er heilig ist und er nicht Gemeinschaft mit Unheiligem haben kann. Wieso zitiert Petrus das hier, als wäre es selbstverständlich und möglich auf einmal? Was ist passiert? Er greift es wieder auf und wir sehen eigentlich, dass es nicht möglich sein sollte. Das ganze Alte Testament hindurch. Und was ist dazwischen passiert? Was ist zwischen diesen 1400 Jahren und dem Brief, den Petrus hier schreibt, passiert? Und es ist nichts Geringeres passiert als das größte Zeugnis und der Höhepunkt der Heiligkeit Gottes. Ich habe schon gesagt, dass Gott keine Gemeinschaft mit etwas Unheiligem haben kann und dass Gott Leben ist. Gott ist außerdem Richter. Das macht ihn auch heilig. Und wenn wir Menschen böse sind und den Tod verdienen und Gott Richter ist und sich selbst treu bleiben muss, dann haben wir ein Problem, weil Gott nicht einfach sagen kann, es ist in Ordnung, komm zu mir und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. So funktioniert es nicht mit der Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes ist ernst, todernst. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen, eine Geschichte. Es waren mal zwei Freunde, zwei beste Freunde und der Lebensweg geht extrem auseinander. Der eine wird Richter an einem hohen Gericht angesehen und viele Leute schätzen ihn. Und der andere schlägt eher einen kriminellen Weg ein. Das läuft mehrere Jahre so und irgendwann befinden die beiden sich im Gericht voreinander. Der Kriminelle und der Richter. Und das Problem ist, dass die Beweislage eindeutig ist, er ist schuldig. Alles deutet darauf hin, er ist schuldig. Aber es ist auch der beste Freund vom Richter. Sie kennen sich immer noch, da ist immer noch eine tiefe Freundschaft da. Und die Medien zerreißen sich den Mund darüber, wie der Richter entscheiden wird, weil der Richter hat eine Rolle zu erfüllen. Er muss urteilen. Und gleichzeitig ist es sein bester Freund, der da vor ihm steht. Es läuft folgendermaßen ab. Er verurteilt seinen Freund zur Höchststrafe, die höchste Strafe, die man austeilen kann. So entscheidet er. Das ist eine richtig hohe Geldstrafe und das Geld hat er nicht, der beste Freund. Aber als die beiden aus dem Gerichtssaal rausgehen, gibt der Richter seinem Freund einen Scheck über genau die Höhe, die er zu zahlen hat. Und noch viel mehr ist es so mit Gott, der auf die Erde kommt. Gott muss den Menschen bestrafen. Er kommt nicht drum herum. Da muss eine Schuld bezahlt werden. Da muss ein Urteil gefällt werden, nämlich der Tod. Wir verdienen den Tod. Und dann kommt Jesus auf die Erde und lebt das perfekte Leben. Er lebt heilig. Er lebt genauso, wie Gott es sagt. Und er hat keine Schuld. Und dann geht er ans Kreuz. Und das macht das Kreuz noch größer und die Heiligkeit noch größer, denn Gott ist treu. Er hat sich den Menschen im Alten Testament immer wieder versprochen. Es hat ihn niemand dazu verpflichtet, aber Gott hat sich versprochen. Und weil er treu ist, geht er diesen Gang ans Kreuz, damit er sein Versprechen einhalten kann. Das zeugt von Heiligkeit, weil es ihm sein Leben kostet. Gott ist gerecht. Das heißt, er kann nicht einfach sagen, ich sehe darüber hinweg, habt Gemeinschaft mit mir. Er muss sich treu bleiben. Und deswegen muss er ein Urteil fällen. Es muss jemand dafür zahlen. Und was macht er? Er geht selbst ans Kreuz. Wie heilig ist dieser Gott? Und dann diese Liebe, und von der reden wir ganz viel, und das ist auch richtig. Wer liebt so wie Gott? Wessen Liebe bringt einen ans Kreuz? Das ist eine einzigartige Liebe. Und diese drei Aspekte stellen heraus, dass es der größte Moment der Heiligkeit Gottes ist, das Kreuz. Das Kreuz ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist ein Zeichen der Größe Gottes, wie heilig Gott ist. Das Kreuz macht deutlich, dass Gott heilig ist. Er bleibt treu, gerecht und er liebt. Egal, was es kostet. Das ist das Kreuz. Und das ist mein erster Punkt. Gott ist heilig und das größte Zeugnis seiner Heiligkeit ist das Kreuz in der Geschichte. Wenn wir die Bibel lesen, der Höhepunkt der Heiligkeit Gottes ist das Kreuz. Und ich möchte weitergehen damit, dass es problematisch ist, dass das Kreuz oft auf das Heil reduziert wird. Und jetzt könnte man sich wundern, warum ich das Wort reduzieren benutzt, einfach aus dem Grund, weil das Kreuz noch viel mehr ist als nur ich bin gerettet. Es ist noch mehr. Und ich möchte dazu eine kurze Veranschaulichung benutzen. Ich habe hier einen Kaffee mitgenommen und ich kann mir gut vorstellen, einige von euch sind Kaffeetrinker. Und ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Kaffee das Evangelium ist, von dem ich gerade geredet habe. So, wenn wir vom Evangelium reden, gehen wir diesen Schritt. Wir nehmen einen Schluck, wir nehmen das Evangelium zu uns. Wir erkennen, wir sind nicht heilig, du bist heilig, Gott. Wir brauchen deinen Sohn und wir nehmen ihn an. Wir akzeptieren, dass du Gott bist und wir leben mit dir. Und dann sagen die Leute so, ich habe das Evangelium zu mir genommen, ich bin gerettet. Aber es fehlt ein entscheidender Punkt. Ich habe gerade Kaffee getrunken. Das heißt, es ist Koffein in meinem Körper. Es hat Auswirkungen, ich werde wacher. Es gibt mir Energie, deswegen trinken wir Kaffee. Einfach nur die Folge davon, dass ich Kaffee trinke, ist, es passiert etwas mit mir. Und genau so ist es auch mit dem Kreuz. Das Kreuz befähigt euch, heilig zu leben. Ihr empfangt den Heiligen Geist, wenn ihr zu Gott gehört, wenn ihr Jesus als Herrn annehmt. Ihr werdet in die Lage versetzt, heilig zu leben. Das ist das, wovon ich gesagt habe, wieso redet Petrus hier von derselben Sache und tut so, als wäre es jetzt möglich, weil es jetzt möglich ist. Und dann kommen wir zum nächsten Problem wieder. Jetzt argumentieren viele immer, naja, ich lebe nicht heilig, aber ich habe ja das Kreuz. Ganz ehrlich, das ist falsch. Ihr verdreht die Argumentation von Petrus und von der Bibel, weil Petrus sagt, weil ihr das Kreuz habt, seid ihr jetzt in der Lage, heilig zu leben und nicht ihr müsst nicht heilig leben, ihr habt ja das Kreuz. Wir verdrehen die Kernaussage des Evangeliums. Ihr seid frei. Ihr könnt jetzt heilig leben. Das Kreuz ist doch nicht das Ziel des Glaubens, sondern das Fundament. Wie können wir da sagen, wir müssen nicht heilig leben oder wir können nicht heilig leben, wir haben ja das Kreuz. Das ist Unsinn. Auf dem Kreuz baut unser Glaube auf. Wir sind jetzt in der Lage, heilig zu leben. Und das ist eine Ermutigung von Petrus. Petrus sagt, wenn ihr Anfechtungen habt, wenn ihr umkämpft werdet in die Situation, wo an mehrere Gemeinden schreibt, dann bleibt dran, kämpft. Ihr seid in der Lage, heilig zu leben. Jetzt seid ihr in der Lage. Das sagt er deutlich. Das heißt, er möchte sie auffordern, in dem zu leben, wo sie leben sollen, in ihrer Berufung. Und das werden auch viele anführen manchmal. Ja, im Korintherbrief, die Gemeinde wird ja als Heilige, die Mitglieder werden als Heilige angesprochen. Und verwechselt nicht eure Berufung. Wenn ihr zu Gott gehört, dann nennt euch Gott Heilige. Aber das nimmt nicht die Aufforderung weg. Hier steht ein Imperativ, auch im Grundtext. Da steht, ihr sollt heilig leben. Und da können wir uns nicht rauswinden. Das ist der zweite Punkt. Wenn du zu Gott gehörst, sollst du heilig leben durch die Kraft des Kreuzes. Der erste Punkt ist der, dass das Kreuz das größte Zeugnis der Heiligkeit Gottes ist. Und der zweite ist das, dass wenn du zu Gott gehörst, dann sollst du durch die Kraft dieses Kreuzes heilig leben. Wir gehen weiter, die Verse 17 bis 21, ich lese vor. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Petrus betrachtet diese ganze Aussage nochmal aus einer anderen und praktischeren Perspektive. Er sagt, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, das stellt nochmal einen anderen Aspekt dar, wenn ihr den wahren, den heiligen Gott, der richten wird, wenn ihr den anbetet, wenn ihr den vor Augen habt, dann wandelt, dann lebt in Furcht. Und ich bin über das Wort Furcht gestolpert, weil, dass wir Gott fürchten sollen in unserem Lebenswandel oder in unserem Leben, ist eher was Unpopuläres. Das höre ich nicht so oft. Und ich habe geschaut, andere Übersetzungen lösen das Problem damit, dass sie hier Ehrfurcht schreiben. Das klingt nochmal angenehmer, da stoßen wir nicht so dran an. Im Grundtext, im Griechischen, steht da aber Phobos. Und Phobos heißt als allererstes Furcht. Und dann kann es auch in bestimmten Zusammenhängen Ehrfurcht heißen. Und ich möchte euch fragen, wir betrachten gerade den heiligen Gott, der die Erde erschaffen hat, der alles erschaffen hat und dem seine Heiligkeit so wichtig ist, dass es ihn sogar das eigene Leben kostet am Kreuz. Ich habe Furcht vor diesem Gott. Und ich frage mich, ob man verstanden hat, wie heilig Gott ist, wenn man sagt, nein, ich habe überhaupt keine Furcht. Lasst mich dazu ein Beispiel nennen. In Offenbarung 1, Vers 17 steht Johannes vor Jesus und Jesus steht in Herrlichkeit da. Könnt ihr nachlesen, Offenbarung 1, Vers 17. Und wisst ihr, was passiert? Johannes fällt wie tot um. Und Jesus sagt, hey, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Aber die erste Reaktion von Johannes ist, er kannte Gott, er war mit Jesus unterwegs, er hatte eine Beziehung, er war gerettet. So wie wir es annehmen können, weil er mit Jesus unterwegs war. Er fürchtet sich. Und ich glaube, dass wir Gott nicht verkrüppeln sollten, wenn er in der Schrift oft davon redet, dass die Furcht des Herrn wichtig ist. Gott ist nicht nur Liebe. Wenn Gott nur Liebe wäre, dann würde es reichen, dass die Bibel aus einem Blatt Papier besteht und da würde stehen, Gott ist Liebe. Aber Gott ist vielfältig und sein Wesen ist nicht auf eine Eigenschaft zu begrenzen. Und hier lesen wir, dass Petrus daran erinnert, wenn ihr euch diesen heiligen Gott, der richten wird, der alles bewerten wird, auch wie wir mit dem Geschenk des Kreuzes umgegangen sind, wenn ihr den vor Augen habt bei eurem Wandel, dann fürchtet, also dann bedenkt, wie ihr lebt. Und dann finde ich es genial, was für einen Gedankengang Petrus geht. Petrus geht dann weiter und deutet darauf hin, wie könnt ihr denn gut wandeln? Ist es durch Silber und Gold, war das, was euch befreit hat vor Gott? Nee, alle Besitztümer werden euch nichts nützen, wenn ihr vor Gott steht. Kein einziger Besitz kann euch irgendwie helfen. Kein Silber, kein Gold. Und er geht weiter. Ist es die Art und Weise, wie ihr gelehrt wurde zu leben von der Welt, von der Gesellschaft, von euren Vätern, dieser nichtige Wandel, sagt er. Ist es das, was euch helfen kann? Ja, ich will ein gutes Leben führen, ich will eine Familie haben und einfach, dass alles glücklich ist. Sehr allgemein, aber das ist die Grundeinstellung heutzutage, wenn man redet mit Leuten. Wird das helfen, um zu bestehen vor Gott? Er sagt nein. Und dann geht er weiter und sagt, sondern ihr seid freigekauft durch Jesus Christus. Er macht den Punkt nochmal klar, der vorher schon indirekt vorausgesetzt ist für seinen Argumentationsgang und benennt es klar. Er sagt, hey, ihr habt das Kreuz. Stürzt euch darauf, auf Jesus Christus, das Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein am Ende. Und jetzt könnten manche sagen, ah ja, damit meint Petrus ja, ich bin gerettet, ich muss mir keine Sorgen machen. Und da sind wir wieder bei diesem Fehlentschluss und diesem falschen Gedankengang von vorhin. Nee, Petrus meint damit, weil ihr Jesus Christus habt, weil Jesus Christus euch freigekauft hat, freigekauft auch davon, sündig zu leben, seid ihr in der Lage, vor diesem Vater, der euch richten wird, gut zu wandeln, weil er euch befähigt, heilig zu leben. Das ist in dem Kontext, dass er vorher sagt, ihr sollt heilig leben, weil Gott heilig ist. Und das ist wieder richtig mutmachend. Es ist auch wichtig zu sehen, und das muss ich noch dazu sagen kurz, wenn es um die Furcht geht. Jesus spricht es einmal zu, fürchte dich nicht. Und auch Gott stellt sich uns als Vater vor, der sich nahbar macht. Das möchte ich dazu sagen. Weil einerseits haben wir die natürliche Reaktion, Gott ist heilig, ich sollte mich fürchten. Und gleichzeitig sagt Gott, hey, ihr seid meine Kinder. Das sollten wir auch betrachten. Es ist nicht nur eins, dass wir Panik haben müssen. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir ihn fürchten sollten. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Petrus geht hier also einen riesigen Gedankengang. Und dieser Gedankengang fängt damit an, dass er zeigt, Gott ist heilig. Er zitiert das Alte Testament und er sagt, hey, Gott spricht zu den Israeliten damals und das tut er aber auch noch zu uns. Deswegen zitiert er, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, weil ihr zu mir gehört. Es beginnt mit der Heiligkeit und jetzt das Geniale ist, es wird nicht vollendet dadurch, dass ihr euch irgendwie Reichtümer anschafft oder einen Lebenswandel führt, sondern nur durch die Kraft des Kreuzes, nur durch das Evangelium. Dadurch könnt ihr heilig leben. Es wird vollbracht mit der Heiligkeit Gottes. Und es ist eigentlich verrückt. Gott ist uns das nicht schuldig. Wie groß ist unser Gott, dass wir heilig sein sollten, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen und er sich darum kümmert, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist alles die Heiligkeit Gottes. Und wir sind in der Lage, heilig zu leben. Ich möchte noch Anwendungen mitgeben. Einmal möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr mit Gott lebt, wenn Jesus euer Herr ist, wenn ihr Gottes Kind seid, dann seid ihr in der Lage, heilig zu leben. Es gibt keine Ausrede. Der Heilige Geist durch Gott werdet ihr befähigt, heilig zu leben. Und dann geht's weiter. Aber wenn ihr fallt, dann steht wieder auf, weil ihr werdet fallen. Wir sind immer noch Sünder am Ende vom Tag. Und das möchte ich auch dazu sagen. Ihr werdet scheitern, aber das ist der Kampf und das ist das, was Petrus herausstellen will. Wenn ihr fallt, steht wieder auf, kämpft weiter. Ihr könnt heilig leben. Bleibt dran. Fangt nicht an, diese Lüge zu denken. Ah, naja, ich habe ja das Kreuz, ich muss nicht heilig leben. Das ist eine Lüge. So hat Jesus das bestimmt nicht gemeint und Petrus an der Stelle auch nicht. Ihr könnt heilig leben, tut es. Einmal würde ich vorschlagen, anzufangen, dafür zu beten, die Heiligkeit Gottes mehr zu erkennen, weil wie gesagt, in der Zeit und auch mit den Stellen, das ist nicht annähernd die komplette Heiligkeit Gottes und die werden wir, solange wir auf der Erde sind, auch nicht vollends verstehen und erkennen. Aber wir können darum bitten, dass Gott uns zeigt, wie heilig er ist, immer wieder. Und denselben Atemzug möchte ich euch ermutigen, vielleicht lest ihr wieder ein bisschen mehr im AT. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das schon, dass ihr im Alten Testament lest. Fände ich gut. Wenn ihr es nicht macht, fangt wieder an. Weil die Heiligkeit Gottes wird sehr deutlich an Stellen, wo Menschen bei lebendigem Leib verschlungen werden und wo Gott sagt, hey, die werden vernichtet, weil ich heilig bin. Das ist unangenehm wieder, aber da werden wir mit der Heiligkeit konfrontiert. Und wir wollen das ganze Wesen Gottes betrachten und nicht nur das, was uns gefällt. Und der nächste Vorschlag, den ich hätte, wäre der, wenn ihr Kaffee trinkt, dann nehmt doch durch kurz immer mal wieder Zeit in Gedanken, ah Moment, da war mal irgendwas mit dem Bild. So wie ich diesen Kaffee trinke und der Auswirkung hat, so hat es eine Auswirkung, wenn Jesus Christus mein Herr ist und wenn ich mit ihm lebe, dann kann ich heilig leben. Ihr könnt euch auch ein Kreuz aufzeichnen oder auf ein Holzkreuz oder wo auch immer aufhängen und heilig dazu schreiben. Erinnert euch immer wieder dran, es ist ein Kampf, dass ihr diesen Kampf kämpfen könnt und dass ihr in der Lage seid, heilig zu leben, weil Gott heilig ist. Das wollte ich euch heute mitgeben und ich hoffe, dass wir ein größeres Bild davon haben, wie heilig Gott ist, allein schon durch das Kreuz und wie groß Gott ist. Amen.